Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute wieder mit mir, Alexandra Nau. Und ich möchte heute etwas über die Nebennierenschwäche erzählen. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo dieser Wunsch explizit geäußert wurde. Und ja, dem Wunsch möchte ich natürlich auch gerne nachkommen. Das heißt, auch wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für bestimmte Themen, lasst es mich wissen. Ich versuche dann, Folgen aufzunehmen und entsprechend euch damit zu füttern. Die Nebennieren ist ein sehr, eigentlich ein sehr umfangreiches Thema. Wenn ich Seminare zu dem Thema gebe, also für Interessierte oder auch eben für Kolleginnen und Kollegen und so weiter, dann ist das schon fast immer ein Tagesseminar. Also ich versuche das tatsächlich jetzt hier auf ein kurzes runter zu komprimieren, damit es auch eben noch verständlich bleibt und nicht zu viel wird. Aber prinzipiell ist die Nebenniere oder sind die Nebennieren sind paarig, also zwei gibt es davon, sind halt schon ein sehr umfangreiches Thema für sich. Die Nebennieren sitzen wie kleine Hütchen oben auf den Nieren drauf, haben aber erstmal miteinander nichts zu tun. Das ist wie eine Etagenwohnung, die Nieren wohnen unten, die Nebennieren wohnen oben und die nutzen ein gemeinsames Treppenhaus, aber mehr auch erstmal nicht. Die Nebennieren sehen tatsächlich aus wie so kleine Hütchen und sitzen da wie so kleine Hütchen eben oben drauf, haben aber ihre völlig eigene Funktion. Das heißt, wenn beim Hausarzt beispielsweise die Sprache von den Nieren ist, dann ist damit gemeint, wie die Nieren arbeiten, also den Urin filtern, das Blut filtern und eben, wie gut die Nieren arbeiten. Die Nebennieren, die sind dafür gedacht, dass sie eben Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und eben auch Cortisol bereitstellen und haben, wie gesagt, mit den Nieren eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Die Nebennieren bestehen aus einem Mark und einer Rinde. Die Rinde ist um die Nebennieren drumherum und das Mark halt in der Mitte. Genau, also in den verschiedenen Bereichen der Nebennieren werden dann eben diese Stresshormone gebildet. Im Nebennierenmark werden Adrenalin und Noradrenalin vorrangig gebildet und in der Nebennierenrinde dann eben Aldosteron, Cortisol und DHEA. Und im Wesentlichen geht es jetzt hier in unserer Folge vereinfacht über um das Cortisol, was eben in der Nebennierenrinde gebildet wird. Wenn wir viel Stress haben zum Beispiel, dann wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist das Stress- und Aktivitätshormon, wenn wir langanhaltenden Stress haben. Also wenn jetzt hinter mir einer die Tür zuschmeißt und ich mich furchtbar erschrecke, dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Wenn das einer 13 Mal hintereinander macht, jeden Tag, immer wieder, bin ich irgendwann so massiv davon genervt, genervt und gestresst, dass dann eben auch Cortisol ausgeschüttet wird in größeren Mengen. Die Nebennierenrinde produziert das Cortisol und es gibt in der Hirnanhangdrüse, die nimmt eben wahr, dass vermehrt Cortisol gebraucht wird und schüttet dann eben bestimmte Hormone aus, die die Nebennierenrinde dann eben anregen, dieses Hormon zu produzieren. Wenn ich langanhaltenden Stress habe, der immer und immer wieder auftritt, dann wird halt viel Cortisol ausgeschüttet. Dann, um dieses Niveau oben halten zu können, also dieses Gas geben quasi, zapft der Körper auch gerne mal am Progesteron und am Pregnenolon an, also an den Steroidhormonen, an den weiblichen Sexualhormonen. Und da keiner von uns jeden Tag einen Marathon laufen kann, also behauptet es zumindest mal, dass es kaum einer schaffen würde, schafft die Nebenniere das auch nicht, jeden Tag diesem Stressniveau standhalten zu können. Eine Zeit lang schafft sie das sehr gut und dann kriegen wir das auch gut kompensiert. Wenn das aber über einen ganz, ganz langen Zeitraum nicht zwischendurch auch mal Erholungsphasen gibt, dann fängt die Nebenniere an zu schwächeln. Das heißt, sie schüttet weniger Cortisol aus, weil sie einfach mit der Produktion nicht mehr hinterherkommt. Die Nebenniere produziert dieses Cortisol halt nicht unendlich, sondern sie produziert das eben ja, solange sie es eben kann. Und wenn sie mit der Produktion, wie gesagt, einfach nicht mehr hinterherkommt, dann versiegt die Cortisolquelle so nach und nach. Das heißt, das Niveau, das Level an Cortisol sinkt. Symptomatisch kann man das oft gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also viel Cortisol und wenig Cortisol verschwimmt symptomatisch oft eben. Und deswegen sind tatsächlich da Messwerte eigentlich am sinnvollsten. Also auf einen blauen Dunst hin zu sagen, ich hatte jetzt ein Jahr lang massiven Stress oder 3 Monate massiven Stress, meine Cortisolproduktion muss grottenschlecht sein, das würde halt nicht funktionieren. Zumindest bei mir nicht. Also ich stehe nicht auf Orakeln und Glaskugel gucken, sondern ich mag halt Messwerte und mache mir ein eigenes Bild von dem Organ oder von den Organen und seiner Funktion. Und so lasse ich dann eben entsprechend Messwerte erstellen. Cortisol wird dann über den Speichel gemessen. Ein Cortisol-Tagesprofil wird da hergestellt. Über den Speichel wird das Cortisol-Tagesprofil deswegen genommen, weil es eben die frei verfügbaren Cortisolwerte zum einen misst. Und zum anderen kann man über den Speichel recht einfach ein Tagesprofil erstellen. Über das Blut wird es schwierig, weil die Messung eben morgens unmittelbar nach dem Aufwachen die erste Messung sein muss, dann eine Messung 30 Minuten später, dann eine dritte Messung nochmal 30 Minuten später, dann nochmal 1 oder 2 Stunden später, 5 Stunden später, 7 Stunden später und 12 Stunden später. Also wirklich über den kompletten Tag hinweg wird dann immer wieder das Cortisol gemessen. Die letzte Messung ist dann 12 Stunden nach der ersten Messung, sodass man wirklich einen Tagesverlauf darüber spiegeln kann. Wenn die Cortisolwerte sehr, sehr niedrig sind, dann sind die nicht just heute sehr niedrig, sondern dann haben die sich dorthin gearbeitet im Grunde. Der Tank ist ja jetzt auch nicht, ich gehe nicht tanken und in 5 Minuten ist der Tank ohne großes Zutun ist der plötzlich leer. Wenn die Nebennieren, wenn diese Tageskurve, wenn dieses Tagesprofil halt nur marginal von der Normkurve abweicht, das sind dann tatsächlich mal Tagesschwankungen. Aber wenn der Wert weit über der Normkurve liegt und eben auch weit unter der Normkurve liegt oder eben aber auch, dass die Ausschüttung morgens niedrig ist und nachmittags gibt es so einen Peak da drin zum Beispiel und dann geht sie wieder runter. Das ist nichts, was in 2 Stunden entstanden ist, sondern das ist etwas, was von langer Hand sich angebahnt hat und was dann eben aber auch mit berücksichtigt und behandelt werden sollte. Also die Nebennieren schütten dieses Cortisol rhythmisch aus, das heißt morgens viel, abends wenig. Eine Stunde nach dem Aufwachen ist die Cortisolausschüttung eigentlich am höchsten. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Rutsche auf dem Spielplatz. Ich muss die Treppe hochgehen, das ist das Aufwachen, dann bin ich eine Stunde später, bin ich eben oben am höchsten Punkt der Cortisolausschüttung und der Tagesverlauf ist dann wie die Rutsche, geht langsam, aber sicher nach unten und läuft dann unten aus. Cortisol und Melatonin teilen sich die Rezeptoren, das heißt Cortisol ist tagsüber aktiv, Melatonin ist nachts aktiv und wenn das Cortisol abends beispielsweise nicht richtig runtergehen möchte, dann kann Melatonin nicht richtig aufsetzen. Das heißt, unser Schlaf ist nicht tief genug, nicht regenerativ genug und das hält uns dann ein bisschen wach oder zumindest oberflächlich wach. Wenn die Cortisolausschüttung sehr niedrig ist, dann habe ich mich dahin gearbeitet im Grunde. Denn in der Regel steht der niedrigen Ausschüttung immer eigentlich eine erhöhte Ausschüttung an Cortisol vorweg. Und Cortisol, um das Niveau oben halten zu können, wird das dann eben am Progesteron abgezapft, beziehungsweise am Pregnenolon abgezapft. Das nennt sich Pregnenolon-Stealing-Syndrom. Da wird also das Pregnenolon geklaut, gestohlen. Und kann die Nebenniere das Niveau nicht aufrechthalten, dann sinkt dieser Wert tatsächlich ab. Es gibt Rückkopplungsmechanismen im Körper, die so ein bisschen Selbstschutz bedeuten sollen eigentlich. Wenn wir eine sehr hohe Cortisolausschüttung haben, dann nimmt das Gehirn das wahr, dass viel Cortisol im Umlauf ist und sorgt dafür, dass die Nebenniere nicht noch mehr Cortisol dazu packt. Das ist ja schon auch sehr sinnvoll, denn aktuell ist ja noch ganz viel Cortisol im Umlauf und noch mehr Cortisol wird dann eben nicht gebraucht. Das heißt, die Cortisolproduktion wird von Seiten der Nebennieren erstmal runtergefahren. Dummerweise finden die beiden dann oft aber auch nicht mehr wieder zueinander so richtig. Also die Hirnanhangdrüse regt dann die Nebenniere unter Umständen nicht mehr so richtig an, wieder Cortisol auszuschütten. Das heißt, das, was im Blut ist, wird halt sukzessive weniger, bis es irgendwann halt relativ niedrig ist im Blut, im Speichel gemessen. Nein, im Blut, so. Im Speichel misst man es dann anschließend. Aber das Cortisol hält sich ja im Blut auf. Das Cortisol, wie gesagt, es gibt eine Rückkopplung zum Gehirn und wenn eben zu wenig Cortisol da ist, dann versucht auch die Schilddrüse zum Beispiel, die Cortisolproduktion noch mit zu unterstützen und anzuregen. Die Nebennieren haben T3-Rezeptoren und die Schilddrüse versucht dann eben mehr von dem T4 zu produzieren, um mehr T3 umwandeln zu können, um das dann eben der Nebenniere bereitstellen zu können. Und die Nebenniere ist aber eigentlich auch für so einen Dauerlauf, für so einen Marathon gar nicht geeignet. Das heißt, auch die hält das nicht lange durch. Wenn die Cortisolproduktion sehr niedrig ist, sehr schlecht ist, dann dann sind wir müde, schlapp und dann sind wir kraftlos und bei manchen entwickelt sich dann auch eine Insulinresistenz und es kann zu Haarausfall kommen, es kann zu Schwindel kommen, zu Übelkeit kann es kommen zum Beispiel, weil der Körper einfach massiven Stress hat mit dem Mangel an Cortisol. Denn Cortisol, wie eingangs schon gesagt, ist das Stress- und Aktivitätshormon. Cortisol hat aber auch eben die Aufgabe, die Blutzuckerregulation mit anzugehen, das Immunsystem bei Laune zu halten und so weiter. Also Cortisol wird auch benutzt, um zum Beispiel Entzündungen einzudämmen. Und also Cortisol hat nicht nur eben dieses Muntermachende und Stressausgleichende, sondern eben auch eine ganz wertvolle und wichtige Aufgabe fürs Immunsystem. Also Cortisol zu niedrig bedeutet dann eben, dass die Schilddrüse versucht, die Nebenniere noch eine Zeit lang mit zu unterstützen. Aber auch das schafft sie halt nicht. Und so sinkt dann eben auch das Niveau an Schilddrüsenhormonen, also das FT4 und FT3, sinkt dann eben ab. Und das macht dann halt noch müder, noch schlapper. Das Gewicht geht bei manchen nach oben, denn der Stoffwechsel wird langsam und träge. Und bei manchen entwickelt sich um den Bauch herum so ein Kranz, also als hätte man irgendwie einen Medizinball verschluckt oder einen, Rettungsring vom Schwimmbad. Also es bildet sich halt so ein Kranz um den Bauch rum. Die Beine sind dann oft sehr dünn und die Arme sind auch sehr dünn oder normal dünn. Aber der Bauch ist dann oft eben etwas dicker dann. Ein Cortisolmangel sollte eben auch behandelt werden. Und denn wie gesagt, nicht selten entsteht aus der Vorstufe, also bevor dieser Mangel entsteht, auch eine Insulinresistenz. Denn jedes Mal, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben, wird auch Zucker mit aus der Leber und aus der Muskelzelle ins Blut überführt, damit es eben in die Zellen hineingebracht werden kann mithilfe des Insulins, um dort dann eben verbrannt zu werden. Also damit da eben dann Energie rausproduziert werden kann aus dem Zucker. Das sorgt eben langfristig dafür, dass, wie gesagt, eine Insulinresistenz entsteht. Bei manchen entsteht auch eine Fettleber zum Beispiel. Das LDL-Cholesterin steigt nach oben an und die Triglyceride steigen und so weiter. Chronische Entzündungen können entstehen. Und wenn die Cortisolausschüttung sehr niedrig ist, dann ist das Immunsystem oft auch sehr angeschlagen. Es kann eben dazu kommen, dass Erreger überhaupt nicht mehr eingedämmt werden vom Körper, dass Entzündungen nicht mehr selbstständig behandelt werden können vom Körper. Also wenn ich jetzt eine Entzündung irgendwo in der Schulter habe beispielsweise, dann versucht mein Körper das über die Cortisolausschüttung eben mit selbstständig anzugehen und zu behandeln. Jetzt ist immer die Frage, wie kam es denn dazu, dass das Cortisol so abgesunken ist? Ist es immer Stress oder gibt es auch andere Dinge, die das auslösen können? Also es gibt eben nicht nur die mega gestressten Menschen, die einen Cortisolmangel haben, sondern es gibt eben auch Menschen, die haben chronische Entzündungen im Körper und die Nebennieren verausgaben sich mit der Entzündung. Also wenn ich jetzt so mal am Beispiel der Schilddrüsenentzündung, ein Hashimoto, wo die Antikörperzahl sehr hoch ist, wenn wir davon mal von ausgehen, dann versucht der Körper über die Cortisolproduktion eben diese Entzündung selbstständig zu behandeln. Jetzt ist ein Hashimoto aber nicht wie eine Nagelbettentzündung nach einer Woche oder zwei Wochen wieder weg, sondern das ist etwas, was oft sehr, sehr lange bleibt und oft sehr lange auch unentdeckt geblieben ist. Das heißt, die Nebenniere muss sich richtig abrackern, viel Cortisol ständig herzustellen, um eben diese Entzündung selbstständig angehen zu können. Und auch da verausgabt sie sich dann dabei und schüttet halt viel zu viel Cortisol aus und sodass dann eben die Nebennieren dann da nicht mehr mit der Produktion hinterherkommen und das Niveau und das Level an Cortisol dann eben absinkt. Falsche Ernährung kann das Cortisol durcheinander bringen. Wenn ich ständig Lebensmittel esse, die ich eigentlich nicht vertrage, dann wird auch eine Zeit lang sehr viel Cortisol ausgeschüttet und auch dann irgendwann verausgabt sich das. Also wenn ich jeden Tag Toastbrot esse, was ich eigentlich nicht vertragen würde, dann schüttet die Nebenniere immer wieder Cortisol aus, weil durch das Toastbrot eben Entzündungen und Reaktionen im Immunsystem hervorgerufen werden. Und dann verausgabt sich die Nebenniere eben da auch. Alkohol kann das verursachen. Also auch Stress muss nicht immer negativ sein. Es kann auch positiver Stress sein. Und auch Schlafmangel zum Beispiel bringt die Cortisolproduktion völlig durcheinander. Wenn ich wenig schlafe, also sei es jetzt, weil ich einfach meine, ich bräuchte wenig Schlaf, weil ich mich nicht vom Fernseher lösen kann oder nicht vom Handy lösen kann und dann nur von 1 Uhr bis 6 Uhr schlafe, dann verpulvern wir einfach viel zu viel Cortisol und lassen das Melatonin viel zu wenig aktiv werden. Und das ist dann sehr, sehr ungerecht aufgeteilt. Also ne, wenn ich jetzt das aufteilen müsste und sage, okay, die Cortisolproduktion läuft halt 15 Stunden am Tag und die restliche Zeit die Melatoninproduktion, dann passt das. Aber wenn ich von meinem Körper verlange, dass er 19 oder 20 Stunden Cortisol produziert, um mich bei Energie zu halten, das System kann nicht funktionieren. Das bricht zusammen. Also Schlaf ist elementar wichtig, auch zur Regeneration und zur Erholung, damit die Nebennieren eben auch mal wieder ein bisschen Luft holen können, ein bisschen durchatmen können und damit Melatonin eben auch mal auf den Rezeptor kann und für Erholung und Regeneration sorgen kann. Also Schlafmangel ist halt ganz, ganz elementar wichtig dafür, dass die Nebenniere auch ins Straucheln gerät und dass eben viel zu viel Cortisol viel zu lange eben rausgeschmissen wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, Schlafmangel betrifft doch mehr Menschen, als man sich vorstellen möchte. Viele empfinden es nicht so, dass sie Schlafmangel haben, weil sie meinen, es reicht aus, merken aber, dass sie eben tagsüber auch müde sind, dass sie schlapp sind oder dass sie eben diverse Symptome irgendwann mit sich bringen, wie zum Beispiel ständig Kopfschmerzen oder Bluthochdruck oder Cholesterinveränderungen, ein erhöhtes LDL-Cholesterin oder erhöhte Triglyceride, erhöhte Harnsäurewerte und so weiter. Also Cortisolmangel ist halt nicht ganz so ohne und es gibt auch viele Gründe, wie der Cortisolmangel entstehen kann. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, nimm das, das, das und das und dann passt es schon, dann wird es gut werden, sondern es sollte immer entsprechend der Ursache ausgewählt werden. Also wenn ich jetzt eine Entzündung im Körper habe, sollte zuerst mal die Entzündung angegangen werden und dann kann ich die Nebenniere parallel mit unterstützen. Aber der Ansatzpunkt wäre eben die Entzündung dann. Wenn ich Schlafmangel habe, dann hilft es nichts, dass ich versuche, meine Nebenniere zu unterstützen und anzuregen, mehr Cortisol auszuschütten, wenn ich nicht Ressourcen einspare. Also regelmäßig schlaf und sage, ich mache mir hier mein mindestens 6 bis 7 Stunden Zeitfenster zum Schlafen. Das ist das Minimum, was ich mir gönnen kann. Man muss auch ein bisschen an seinem Lifestyle dann ändern. Wenn das Cortisol durch falsche Ernährung verbraucht wird, dann muss an der Ernährung angesetzt werden parallel. Die Nebenniere zu unterstützen, das ist eins. Aber die Ursache zu finden und die dann eben mit anzugehen, das ist eben das andere. Und das ist das Wichtigere eigentlich. Und wenn ich eben viel Stress habe, dann muss ich mir Zeitfenster suchen, wo ich auch mal runterfahren kann, wo ich auch mal Kraft schöpfen kann, wo ich auch mal durchatmen kann zum Beispiel. Und das Stress zu haben mit einer Familie oder innerhalb einer Familie. Ich kann die Kinder nicht in die Babyklappe schieben. Ich glaube, das ist auch schon bewusst so gemacht, dass Babyklappen nur eine bestimmte Größe haben, damit man eben 17-jährige Kinder da nicht wieder reinstopfen kann oder auch Erwachsene nicht da reinpacken kann, sondern dass da wirklich nur ein, ne, dass das nur ein kleines Räumchen ist. Und ich kann nicht einfach die Kinder irgendwo im Wald aussetzen. Das ist ab einem bestimmten Alter, kennen die ihren Namen und ihre Anschrift und kommen halt zurück. Das ist keine Option tatsächlich. Für Mord kommt man ins Gefängnis, ist auch keine Option. Also, ne, wenn man einen Partner hat, den man lieber gerne irgendwo, ja, nicht mehr neben sich sitzen haben möchte. Also lasst euch gesagt sein, Mord ist keine Option. Da kommt man ins Gefängnis für und da ist der Stresspegel nicht unbedingt niedriger. Also nicht, dass ich jetzt schon mal im Gefängnis gewesen wäre, aber ich stelle es mir halt einfach so vor, dass es nicht unbedingt stressfrei dort ist, gefangen zu sein. Also macht etwas für euch, nehmt euch Auszeiten, sucht euch etwas, was euch ablenkt, was euch gut tut, was woran ihr Spaß habt. Und nutzt das eben, um den Kopf frei zu kriegen, um eure Nebennieren zu unterstützen und bei der Regeneration zu unterstützen vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste. Wenn ich Spaß am Sport habe, dann sollte man versuchen, moderat Sport zu treiben. Übrigens kann exzessiver Sport auch die Nebenniere in die Knie zwingen. Denn Sport bedeutet Stress für den Körper, der muss Hochleistungen bringen und das kann er nicht ständig, dem kann er nicht ständig standhalten. Und auch da kann die Cortisolproduktion relativ schnell absinken. Also Sport ist nicht immer das Beste, kommt immer auf das Maß an Sport an. Bei manchen Sportarten entstehen chronische Entzündungen durch Überlastungen und diese Entzündungen müssen ebenfalls durch die Nebennieren wieder mit der Cortisolausschüttung reguliert werden. Guter, ausgewogener, gesunder Sport ist wichtig. Kein exzessiver Sport, der einem wieder mehr Energie raubt. Prinzipiell sollte Sport das sein, was mir Freude macht und Energie gibt und nicht mich anschließend völlig kraftlos in die Ecke fallen lässt. Sport würde ich nicht abends machen, vorm Schlafengehen, weil das die Cortisolausschüttung anregt. Da möchte ich aber eigentlich eine niedrige Cortisolausschüttung haben am Abend, damit das Melatonin auf den Rezeptor hopsen kann und aktiv werden kann. Sport sollte sich im Morgen- bzw. Nachmittagsbereich bewegen, nicht unmittelbar vorm Schlafengehen. Das war mal eine Zeit lang ein Hype von irgendeiner Firma, dass abends um, weiß ich nicht, 21 oder 22 Uhr dann noch online Sport getrieben wurde. Das ist totaler Bullshit, sowas zu machen, weil eben dann die, wie gesagt, die Cortisolproduktion nach oben geprügelt wird. Und das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte doch einen normalen Rhythmus haben und keine Unrhythmik da drin haben. Ich brauche abends keine Produktivität mehr. Ich brauche abends meinen Schlaf. Ich muss abends runterfahren. Genau, also Sport sollte gut, gesund, energiespendend sein, sollte tagsüber stattfinden und nicht kurz vorm Schlafen gehen. Wenn ich abends um 17 oder 18 Uhr oder 19 Uhr noch Sport mache und dann aber um 22 Uhr schlafen gehe, das sollte wohl hinhauen. Wichtig ist immer, wenn ich merke, ich kann nicht schlafen, weil ich noch so aufgekratzt bin vom Sport, dann ist das das falsche Zeitfenster. Ernährung sollte eben angepasst sein. Nicht zu viele leere Kohlenhydrate, nicht so viel Zucker konsumieren, sondern versuchen, ballaststoffreich zu essen, zwischendurch mal gedünstete Rohkost zum Beispiel einnehmen, alles, was die Darmbakterien füttert, wie Chicorée zum Beispiel oder andere Bitterstoffe zum Beispiel, das regt die Ausschüttung der Bauchspeicheldrüsenenzyme an. Wichtig ist eben, dass es ein ausgewogenes Verhältnis an Nährstoffen ist, die sollte ballaststoffbasiert sein, aber auch eben proteinbasierend sein, denn aus den Proteinen findet dann eben die Umwandlung in Aminosäuren und in Energie dann eben statt und in den Aufbau von Neurotransmittern, von Transportern und so weiter und so fort. Und notfalls halt mit dem Ernährungsberater arbeiten, die Stefanie Grimm. Das ist eine ganz tolle Kollegin von mir, die ist in, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig sage, aber Thalweiler Fröscheln, glaube ich. Aber wenn ihr Heilpraktikerin Stefanie Grimm googelt, dann kommt ihr da drauf. Die macht Ernährungsberatung und hat sich das auf die Fahne geschrieben, macht das auch wirklich sehr gut, muss ich wirklich sagen. Macht das bestimmt auch online und guckt euch einfach auf der Seite um. Sie hat eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr mit eintreten und euch Rezeptanregungen holen. Da könnt ihr, also das nur noch mal am Rande. Ist unbezahlte Werbung übrigens. Regelmäßiger Schlaf ist wichtig, Sport ist wichtig, Ernährung ist wichtig und Stressreduktion ist wichtig und zwischendurch sich eben entsprechende Auszeit nehmen. Und sei es auch wirklich nur ein Powernap von 10 Minuten zwischendurch oder einfach sich 3, 4, 5 Mal am Tag irgendwo in Ruhe hinsetzen und tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Also einfach nur bewusst ein- und ausatmen. Wichtig ist, durch die Nase einatmen, weil eben dadurch dann Stickstoffmonoxid freigesetzt wird. Das sorgt dafür, dass die Gefäße sich weitstellen, dass die Durchblutung besser wird, dass der Blutdruck sich reguliert und dass die Nebennieren mehr Cortisol wieder ausschütten können. Also tief durch die Nase einatmen und durch die Nase oder eben durch den Mund entspannt ausatmen. Schultern dabei locker lassen, Kiefer dabei locker lassen und einfach durch die Nase ein- und ausatmen. Ausatmen würde prinzipiell aber auch durch den Mund gut funktionieren. Das Einatmen ist hier das Wichtigste dabei. Spazieren gehen zum Beispiel, in den Wald gehen, den Kopf frei kriegen. Ich mag Waldspaziergänge also super gerne. Ich gehe total gerne mit dem Hund durch den Wald und da guckt sie mich gerade an. Ich habe sie nämlich hier neben mir. Sie fühlt sich angesprochen. Also ich gehe super gerne mit dem Hund durch den Wald und man kann da ein bisschen nachdenken, wenn man möchte, entspannt und in Ruhe. Man kann aber auch einfach sich ein bisschen fokussieren auf die Farben des Waldes. Da könnt ihr auch gerne mal in Alex Lutschaks Folgen reinhören. Meditationen könnt ihr machen. Alex hat euch auch Meditationen aufgenommen oder Atemübungen, Konzentrations- und Fokusübungen und so weiter. Da hört gerne mal in die Folgen rein von Alex. Die sind angenehm kurzweilig, sodass man auch mal 2, 3 Sachen hintereinander ausprobieren kann und gucken kann, was gefällt mir, was tut mir gut. Okay. Das soll es für heute dann gewesen sein und versucht euch einfach mal dabei und testet das aus und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch ein bisschen was gebracht, dass ihr wisst, wie die Nebennieren so ticken und empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, meldet euch gerne. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis bald. Tschüss.